Deutschlandfunk.
Liebe History-Gemeinde, bevor es losgeht, haben wir eine Einladung von uns an euch. Ihr könnt vorbeikommen in unserem Funkhaus und in unseren Studios hier in Köln, denn wir schmeißen zum allerersten Mal ein Deutschlandfunk-Podcast-Festival ausschließlich mit History-Stuff. 2 Tage lang also Geschichtspodcasts für euch, zum Beispiel Crashkurs, der Rest ist Geschichte, Tatort, Kunst und natürlich auch uns, ja, also auch eine Stunde History beim Deutschlandfunk Podcast Festival in Köln. Achtung, am 16. und 17. Januar. Alle Infos, das ganze Programm und vor allem die kostenfreie Anmeldung kriegt ihr auf deutschlandfunk.de/historytalks. Und jetzt geht's los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History mit Markus Dichmann.
Heute geht's in die Berge. Denn obwohl wir ja inzwischen schon echt die ein oder andere Folge History im Kasten haben, sind ja jetzt schon ein paar Jährchen dabei, waren wir noch niemals bei unseren Nachbarn in der Schweiz. Knapp 9 Millionen Einwohner, 4 Amtssprachen, mitten in Europa, aber nicht in der Europäischen Union, bekannt für Uhren, Tennisspieler und ihr Bankgeheimnis. Aber woher kommt sie eigentlich, ja? Diese Schweiz. Das hat ein bisschen was Mythen- und Legendenhaftes, eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern extrem was Mythen- und Legendenhaftes. Und Mythen und Legenden, da springen wir natürlich gerne an, um diese Mythen und Legenden auseinanderzunehmen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüezi Gott, Matthias, oder? So ähnlich, ja. Ich kann das nicht besser. Versuch's du
mal. Ich kann's auch nicht, aber ich erwidere das in vollem Herzen.
Ja, sehr gut. So, und bei diesen Mythen und Legenden der Geschichte der Schweiz, da landen wir heute bei einer eben legendären Schlacht, nämlich der Schlacht am Morgarten. Die soll 1315 gewesen sein, also vor 710 Jahren. Und wir fangen mal mit den Basics an, Matthias. Wo ist das bitte schön, Morgarten?
Also, Morgarten liegt im schweizerischen Kanton Zug, also in der Zentralschweiz. Und heute wirbt die Region mit dem Slogan mitten in Europa. Zürich ist übrigens auch nicht so weit weg. Mhm. Naja, und die Vorgeschichte beginnt eigentlich mit dem Aufstieg der Habsburger zur europäischen Großmacht. Der begann am Ende des 13. Jahrhunderts, genauer gesagt 1273. Da wird nämlich Rudolf IV. Zum deutsch-römischen Kaiser gewählt. Und die Habsburger weiten im Zuge dieser Entscheidung ihr Einflussgebiet aus, nach Österreich und natürlich auch in die Steiermark. Und dabei trafen sie dann auf die Bewohner der Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden, die sich auf das von staufischen Kaisern, also vorher ausgesprochene Recht der Reichsunmittelbarkeit beriefen.
So ein schöner Ausdruck, ne, aus diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, also den Menschen in Uri, Schweiz und Unterwalden war diese Reichsunmittelbarkeit ausgesprochen worden. Matthias, was soll das sein?
Ja, das war in diesem Heiligen Römischen Reich ungeheuer wichtig, denn diese Menschen unterstanden mit der Reichsunmittelbarkeit direkt dem Kaiser und keinem Landesherrn. Mhm. Als Reichsfürsten durften sie sogar an Reichstagen teilnehmen und falls sie nicht Reichsfürsten waren, mussten sie eine Kooperation eingehen, um teilzunehmen. Also, es ist klar, dass die Unmittelbarkeit von denen, die sie hatten, auf jeden Fall behalten werden wollte. Und so war es natürlich auch bei den drei Schweizer Kantonen. Sie verteidigten ihren Status zwar gegen den König, Rudolf war ja 1273 gekrönt worden, aber es war die Dynastie der Habsburger, die die Ansprüche stellten. Und dagegen fühlten sich die Schweizer durch ihre Reichsunmittelbarkeit im Recht.
Jetzt könnte man sagen, da geht's schon los mit der Schweizer Unabhängigkeit. Die wollten sich jetzt nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Habsburgern was sagen lassen.
Ja, ja, vielleicht. Aber es gibt Dokumente, da wird diese Reichsunmittelbarkeit auch festgehalten. 1231 für Uri, 1240 für die Schwyz und 1309 für Unterwalden. Ausgestellt werden sie als Freiheitsbriefe. Und sie haben einen wirklich sehr hohen Rang in der Geschichtsschreibung der Schweiz heute.
Genauso übrigens auch, Matthias, und jetzt werden vielleicht graue Erinnerungen wach an den Deutschunterricht von damals, genauso spielen Wilhelm Tell und der sogenannte Rütli-Schwur noch eine große Rolle in dieser Schweizer Geschichtsschreibung.
Ne? Ja, alles Legenden, das ist klar, gehört zum Gründungsmythos dieses Landes, bekannt geworden durch Wilhelm Tell natürlich und die entsprechenden Dramen um ihn und den getöteten Vogt Gessler. In der Chronikon Helveticum wird der Rütli-Schwur auf das Jahr 1307 datiert, also kurz vor der Schlacht am Morgarten, die 1315 gewesen sein soll, Zumindest der Legende nach. Der Rüti ist übrigens eine Wiese am Vierwaldstätter See, wo sich angeblich immer die Verschwörer gegen Habsburg getroffen haben. Also, die Schlacht am Moorgarten, der Rüti-Schwur und der starke Zusammenhalt der Schweizer Eidgenossenschaft hängen eng zusammen mit dem Gründungsmythos der Schweiz.
Und all diese Legenden und Mythen lassen bis heute die Schweizer Fantasie mächtig blühen, auch unsere hier in Deutschland, klar. Und wie genau? Das hat Luisa Philipp nochmal für uns zusammengebastelt. Schweizer Legenden und vor allem die Schlacht am Moorgarten.
Jedes Jahr, am Jahrestag der Schlacht am Moorgarten, am 15. November, passiert etwas Eigenartiges. Das Wasser des Sees beginnt sich blutrot zu färben und fängt an zu kochen und schäumen wie eine Suppe. Dann steigt Vetter Tod auf einem großen, schwarzen Pferd aus dem Wasser.
Es ist mitten in der Nacht und doch herrscht an der Letzimauer bei adriges Treiben.
Hey, hey, da lang.
Herzog Leopold von Habsburg ist mit seinem Ritterheer unterwegs zu ihnen. Das haben ihnen die Späher berichtet. Er will sie seiner Herrschaft unterwerfen. Doch die Schweizer sind vorbereitet, haben sich Unterstützung aus Uri und Unterwalden geholt. Was die Eidgenossen da aber noch nicht wissen, an dieser Mauer wird Leopold mit seinem Hauptheer nie vorbeikommen. Der Herzog will die Schweizer über den Ägerisee angreifen. Von dieser Seite würden sie nicht mit ihm rechnen. In der frühen Morgendämmerung zieht er mit seinem Heer durch die friedlich wirkende Talenge von Moorgarten. Dichter Nebel liegt über dem Ägerisee. Das Mondlicht taucht das Tal in ein kaltes Blau. Einige der Männer pfeifen. Sie sind sich ihres Sieges sicher. So auch Herzog Leopold. Sein Hofnarr, Kooni von Stocken, ist von seiner Taktik nicht so überzeugt.
Vetter, euer Plan gefällt mir nicht recht.
Warum denn nicht? Bis die merken, von wo wir kommen, haben wir Schwyz schon eingenommen.
Nun ja, ihr habt wohl ausgedacht, wie ihr ins Land hinein, aber nicht, wie ihr wieder herauskommen wollt.
Wir werden sehen.
Gleichzeitig positionieren sich die Eidgenossen entlang der Mauer bei Art. Die Hellebarden in der Hand, bereit für den Angriff der Habsburger. Da schießen plötzlich drei Pfeile durch die Luft und spießen sich nur knapp neben einem der Männer ins Gras.
Wir werden angegriffen. Es geht los. Wartet. Da hängt eine Botschaft dran. Hütet euch auf St. Ottmars Abend. Am Moorgarten. Jemand will uns warnen. Herzog Leopolds Männer kommen nicht hier in Art vorbei. Sie wollen uns über den Eggerisee angreifen.
Eilig packen die Männer ihre Waffen zusammen und machen sich auf den Weg. Das ist ihre letzte Chance, das Habsburger Heer rechtzeitig aufhalten zu können. Und sie haben einen Plan. Das Heer von Herzog Leopold kommt indessen nur langsam auf den schmalen Hohlwegen voran. Den Ägerisee hat die Heerspitze schon hinter sich gelassen. Der Weg nach oben führt an steilen Waldhängen vorbei.
Halt!
Da breitet sich an der Spitze des Heers plötzlich Unruhe aus.
Der Weg ist versperrt! Wir müssen ihn erst freiräumen!
Und ehe die eingeengten Habsburger verstehen, woher das plötzliche Donnergrollen kommt, prasseln wie aus dem Nichts große Felsbrocken und Baumstämme aus den dichten Waldhängen auf sie herab. Das Heer sitzt in der Falle. Wie eine Lawine stürzen sich nun die Eidgenossen aus den Bergwäldern auf das erschrockene Heer herab. Panik breitet sich aus. Denn den Habsburgern an der Spitze des Heers ist klar, sie kommen hier weder vor noch zurück. Die Brutalität der Eidgenossen lässt die Ritter nur noch verzweifelt in den eisigen Ägerisee reiten, wo sie samt ihren Pferden ertrinken.
Rückzug! Rückzug! Alles zurück!
Herzog Leopold und ein Teil des Heeres können entkommen und fliehen über den Weg, auf dem sie hergeritten sind. Als die ersten Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Wolken bahnen, liegt eine gespenstische Stille über dem Tal. Der Ägerisee ist tiefrot gefärbt. Die Eidgenossen aus Uri, Schwyz und Unterwalden haben gewonnen. Ehrfürchtig knien sie auf dem Schlachtfeld nieder und danken Gott für ihren Sieg.
Dann steigt Vetter Tod auf einem großen schwarzen Pferd aus dem Wasser. In der einen Hand hält er eine Sanduhr, in der anderen eine Sense. Hinter ihm kommt eine Heerschar junger, wilder Ritter aus dem Wasser. Fürchterlich schnell jagen sie auf das Ufer zu, stürmen und fegen umher. Wenn die Kirchuhr in Oberägeri die erste Nachtstunde schlägt, kehren alle wieder ins Wasser zurück, bis das Jahr um ist.
Vetter Tod verkrümelt sich jetzt aber erst einmal wieder im Ägerisee. Die Schlacht am Moorgarten als Schweizer Legende. Luisa Philipp hat sie uns erzählt hier in einer Stunde History. Aber wir haben Ihnen ja versprochen, den Reality-Check. Wollen mal rausfinden, was wirklich gewesen ist da in der Schlacht am Moorgarten. Und diesen Reality-Check, den machen wir mit Historikerin Regula Schmid von der Uni Bern. Ich grüße Sie, Frau Schmid.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Die Schlacht am Moorgarten. Vielleicht fangen wir mit den Basics an, Frau Schmid. Die gab es wirklich, oder?
Ja, die gab es tatsächlich. Ob es eine Schlacht war, wissen wir allerdings nicht.
Okay, ich habe tatsächlich auch gelesen, Frau Schmid, dass man vielleicht eher von einem Hinterhalt als von einer Schlacht sprechen sollte.
Ja, es war sicher ein Hinterhalt. Ich glaube, so weit kann man sich einig sein. Was dann aber genau ablief, ist unklar.
Vielleicht können Sie uns für uns erstmal ein Bild malen. Wer hat denn da wem eigentlich einen Hinterhalt gestellt?
Das waren Leute von Schwyz, also diesem Tal in der Nähe des Ägerisees. Auch das ist soweit klar. Und wem wurde ein Hinterhalt gestellt? Herzog Leopold I. von Habsburg, Regent der Vorlande und Bruder Friedrichs des Schönen, eines der zwei Könige, die zu dieser Zeit gerade an der Macht waren.
Wie können wir das denn rekonstruieren? Also welche Indizien stehen da zur Verfügung, wie es vielleicht tatsächlich abgelaufen sein könnte?
Wie es tatsächlich abgelaufen ist, haben wir praktisch keine Indizien. Wir wissen das Datum. Da sind sich alle einig, der 15. November 1315, dass es ein Überfall war, ist auch relativ klar, dass es ein paar Tote auf Seiten Leopolds und seiner Truppe gab, ist ebenfalls nachgewiesen und dass die Schweizer die Schuldigen waren ebenfalls und alles andere ist unklar, nicht bekannt.
Okay, da muss man sich natürlich aber fragen, warum man über diese Schlacht, die keine gewesen ist und von der wir auch nicht allzu viel wissen, warum sie bis heute irgendwie noch in aller Munde ist, warum überhaupt heute noch über sie gesprochen wird. Und zwar, was würden Sie sagen, Frau Schmid, weil sie eben Teil des Schweizer Gründungsmythos geworden ist?
Ja, das ist die kurze Antwort. Sie wurde Teil des Schweizer Gründungsmythos und ein Zufall steckt auch dahinter, das beginnt bereits Ende des 14., vor allem dann im 15. Jahrhundert. Der Zufall ist die Schlacht von Marignano, die eben 1515 stattgefunden hat und die reformierte Geschichtsschreibung dann in den 1520er Jahren springt auf diese Zufälligkeit des Datums, 1315.
Also 200 Jahre später Morgarten, wieder so eine Schlacht.
200 Jahre später und von Moorgarten bis Marignano. Man kann einen guten Kontrast bilden. Marignano, die vielen Toten, die das Schlechte des Soldwesens und dem wird gegenübergestellt. Moorgarten, der heldenhafte Kampf, als die Schweizer, die Eidgenossen, noch einig waren und gewonnen haben. Das ist eigentlich dann der Aufstieg dieser nationalen mythischen Erzählung.
Also ein schöner Zufall der Geschichte. Aber würden Sie denn trotzdem dieser Schlacht am Moorgarten, weil wir ja da irgendwo doch diese Komponente haben, dass man sich gegen die Habsburger gewehrt hat, dass sich die Kleinen gegen die Großen wehren, würden Sie die dann doch auch tatsächlich als wichtiges Ereignis in die Schweizer Geschichte einordnen? Oder wissen wir dafür eigentlich viel zu wenig über die Schlacht?
Man weiß so viel, dass es in der Zeit nicht wichtig war.
Okay.
Leopold war anderweitig beschäftigt, er ist wenige Tage später im Elsass. Er ist mit seinem Bruder im Kampf um das Königstum verwickelt. Das heißt, auf historischer Seite hat dieses Moorgarten praktisch keine Resonanz. Nicht nur, weil man verloren hat, sondern weil es offensichtlich eines von vielen Scharmützeln ist, die im längeren Kontext keine große Bedeutung haben. Für die Schweizer Geschichte wird die Bedeutung erst dann ab dem 16. Jahrhundert deutlich, eben eine Bedeutung in dieser Selbstvergewisserung. Mhm. Für die Schweizer Geschichte, also für die Geschichte von Schwyz und von Uri und Unterwalden, also der eidgenössischen Verbündeten, ist es insofern wichtig, dass vermutlich wirklich als Konsequenz der Schlacht dann im Dezember 1315 ein Bündnis geschlossen wird. Mhm. Uri Schweiz und Unterwalden machen ein Bündnis. Das ist ein Landfriedensbündnis, wo vor allem die gegenseitige militärische Hilfe auf eigene Kosten, also die anderen müssen nicht bezahlen, auf eigene Kosten versprochen wird und ein gemeinsames Handeln gegen außen festgelegt wird, also eine Stärkung dieses Zusammenhalts. Und das ist wohl schon eine Konsequenz aus diesem Ereignis, was immer genau es dann gewesen ist.
Aber wer jetzt so weit geht, Frau Schmid, zu sagen, die Schlacht am Morgarten ist die Geburtsstunde der modernen Schweiz, der geht sozusagen der Geschichtsdichtung der späteren Jahrhunderte auf den Leim, ja?
Absolut, ja. Mhm. Also das kann man wirklich durchstreichen.
Na, ein weiterer Aspekt, der dafür spricht, ist ja aber auch, dass die Schweizer und die Habsburger auch noch jahrhundertelang eigentlich weiter Ärger miteinander hatten, oder? Das war nun durch die Schlacht am Morgarten ja nun längst nicht aus der Welt.
Nein, die Schlacht oder eben das Gefecht oder was immer es war
der
am
Hinterhalt,
Morgarten.
Ja.
Der Hinterhalt ist ein Element in einer langen Geschichte, wobei diese lange Geschichte nicht einheitlich ist. Der große Einbruch dann wirklich ist die Schlacht von Sempach. Das ist auch wirklich eine Schlacht und beweist man mehr darüber 1386, wo ja dann der andere Leopold, Leopold der Zweite, erschlagen wird, getötet wird, wie es dann in der österreichischen Diktion heißt, auf dem Seinen, um das Seine, von den Seinen, also die Luzerner, die eigentlich habsburgisch sind, erschlagen den eigenen Herrn. Das heißt, Morgarten ist am Beginn relativ einer längeren Geschichte des Auseinanderdriftens und der Konkurrenz um Rechte und Güter. Also Schweiz ist ganz klar, stellt sich gegen Habsburg und die lokalen Adligen teilweise im Streit um Güter und Rechte, unter anderem bei Eggeri. Und da ist Morgarten Teil dieser Geschichte. Mhm. Es kommt dann ab 1318 zu diversen Waffenstillständen, die verlängert werden. Also man versucht dann wieder zu befrieden für eine gewisse Zeit. Und das ist dann erst 1474 mit dem ewigen Frieden mit Habsburg und dann erneut 1499 nach der Auseinandersetzung, die in der Schweiz Schwabenkrieg heißt und in Deutschland Schweizerkrieg, ja. Wo diese Habsburger-Geschichte endgültig ad acta gelegt wird.
Also die Schlacht am Morgarten, die keine Schlacht war, nur ein kleiner Schritt auf einem langen Weg und ganz sicher nicht die Geburtsstunde der Schweiz, hat uns Regula Schmid eben erklärt hier von der Uni Bern in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Schmid.
Ich danke Ihnen.
Also die Schlacht am Morgarten, ein bisschen Wahrheit, aber auch viel, viel Mythos. Und Matthias, von solchen Mythen haben die Schweizer ja noch ein paar mehr zu bieten.
Ja, die Gründungsphase der Schweiz wird angenommen zwischen 1291 und 1516. Es begann mit der alten Eidgenossenschaft, so heißt das, die bis 1315 durch Verträge zwischen den Urkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden entstanden ist. Und daraus entstand dann ein Bündnissystem. Und drumherum entstand die Legende vom Rütlischwur. Rütli ist die Wiese am Vierwaldstätter See, das haben wir eben schon gesagt, und war so etwas wie ein Mittelpunkt der Verschwörer. Dort schwor man sich gegenseitigen Beistand gegen die Feinde der Eidgenossenschaft.
Und da kommt jetzt auch diese Legende von Wilhelm Tell wieder ins Spiel, ne? Und dem Mord an dem Gessler mit Pfeil und Bogen und allem drum und dran.
Ja, so ist es. Der Legende nach hat Tell in der Hohlen Gasse bei Küssnacht den Repräsentanten der habsburgischen Herrschaft mit einem gezielten Bogenschuss ermordet. Dem ging übrigens der berühmte Schuss auf den Apfel voraus, der auf dem Kopf von Tells Sohn platziert gewesen sein soll. Jedenfalls war dieses Ereignis angeblich Auslöser für bewaffnete Aufstände gegen habsburgische Herrschaft. Und dafür wiederum war der Rütlischwur gut, den man sich zur Verteidigung gegen tyrannische Vögte Habsburgs gegeben hatte. Der Mythos ist, klein gegen groß gewinnt.
Ich stand übrigens schon mal bei dieser Wiese da am Vierwaldstätter See in der Schweiz und muss sagen, schöne Gegend, ja, haben sie sich gut ausgesucht, die Verschwörer, da diese Wiese, um ihren Schwur zu leisten. Aber was ist wirklich dran am Rütlischwur? Und wie kommt es eigentlich dazu, dass die Schweiz so viele Mythen hat rund um ihre eigene Gründung? Das besprechen wir jetzt nochmal mit Historiker Valentin Gröbner von der Uni Luzern. Grüße Sie, Herr Gröbner.
Hallo.
Fangen wir mal an mit Wilhelm Tell, dem Apfel und der Armbrust, Herr Gröbner. Weiß heute jedes Kind in der Schweiz, wer Wilhelm Tell ist?
Ja, davon gehe ich aus. Mhm. Der ist ja ein Medienheld. Die letzte Verfilmung war diesen Sommer im Kino und ist gefloppt. Im Kino funktioniert er überhaupt nicht. Frühere Filme mit ihm sind auch schon gefloppt.
Okay, wieso funktioniert der nicht im Kino? Das vielleicht mal so
das
als
weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht.
Aber das ist mehrfach versucht worden. Unter anderem der teuerste Film, der in der Schweiz je gedreht worden, mit Hilfe der Schweizer Armee 1960. Riesenspektakel, Flop.
Okay, aber er ist auf jeden Fall präsent in den Köpfen, sonst wird man es nicht immer wieder versuchen.
Unbedingt.
Ja. So, und dieser Wilhelm Tell soll also ein Habsburger Vogt, um das mal vielleicht aufzulösen, so eine Art Statthalter oder Landrat, ein Beamter der Habsburger, der dort eben nach dem Rechten sehen sollte, den soll Wilhelm Tell ermordet haben und damit den Rüti-Schwur herbeigeführt haben. Wir haben es heute schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen, Herr Gröbner, das ist deutlich mehr Mythos als Wahrheit.
Naja, es sind zwei Geschichten, die miteinander verbunden worden sind. Tell ist eine alte Geschichte aus dem Mittelalter. Und blöderweise hat er mit der Schweiz nichts zu tun. Zum ersten Mal wird diese Geschichte vom Apfelschuss und dem großen Sprung und dem Rächer an dem bösen Adeligen in Skandinavien um 1200 aufgeschrieben. Der Apfelschuss ist noch ein bisschen älter. Das ist ein Motiv, der kommt aus dem Iran, 30 Jahre vorher. Wie diese Geschichte in die Schweiz gekommen ist, wo sie erst reichlich 270 Jahre später aufgeschrieben wird, nämlich 1473 in einer Kanzlei, wissen wir nicht. Niemand weiß das.
Mhm. Und der Wahrheitsgehalt aber von Wilhelm Tell als Mensch und Person?
Es gibt keine Belege für ihn. Ja. Keine. Die fleißigen Historiker der letzten 200 Jahre haben richtig danach gesucht und es ist nichts aufgetaucht. Das heißt, es kommt wahrscheinlich wohl auch nichts mehr.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dann ist es eigentlich alles erst im 15. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Wir haben vorhin mit Ihrer Kollegin Regula Schmid schon über die Schlacht am Morgarten gesprochen. Ähnliches Phänomen. Im Grunde erst später zusammengeschrieben, um nicht zu sagen, zusammen gedichtet worden, um diesen Gründungsmythos Schweiz herbeizuführen. Ist das hier beim Rüti-Schwur und Wilhelm Tell auch so?
Ja. Der Rüti-Schwur wird erst in der sogenannten Befreiungstradition im 15. Jahrhundert mit Wilhelm Tell verbunden.
Mhm.
Und vorher sind das zwei separate Erzählungen. Und der sogenannte Bundesbrief über den gegenseitigen Beistand der Eidgenossen, der ist tatsächlich aus dem 13. Jahrhundert. Aber da steht nichts von einem Aufstand und nichts von einem Vogt. Und wer die drei Kantone sind, die sich da genau zusammenschließen, ist unklar. Vor allem wird diese Urkunde überhaupt auch erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Niemand wusste etwas von dem Bundesbrief, der heute ein eigenes Museum hat im Kanton Schwyz. Und der sozusagen heute im Nachhinein als quasi Verfassungsurkunde der Schweiz angesehen wird. Das heißt, das ist eine, glaube ich, eine nachträgliche Projektion. Dazu kann man Erfindung sagen, aber es ist ja reales Material aus der Geschichte, das nur damals völlig andere Bedeutung gehabt hat, als es dann im 19. und 20. Jahrhundert zugeschrieben bekommen hat.
Und Erzählungen sind ja auch mächtige Werkzeuge und Projektionen. Insofern kann man vielleicht doch sagen, Herr Gröbner, sind Rütli-Schwur und Schlacht am Morgarten, selbst wenn es erst retrospektiv so gemacht wurde, die Anfänge der Schweizer Eigenständigkeit?
Nein, die Anfänge der Schweizer Eigenständigkeit ist die Tatsache, dass die unterschiedlichen Orte der Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert militärisch expandieren auf Kosten ihrer Nachbarn, auf Kosten von Savoyen und Habsburg und gemeinsame Untertanengebiete erobern und sie dann gemeinsam verwalten. Und das ist die Genese der Eidgenossenschaft als Staatenbund. Vor allem, weil diese Eidgenossen unterschiedliche Ziele hatten, unterschiedliche Strategien und sich regelmäßig gegenseitig total in die Haare gekriegt haben. In der Eidgenossenschaft, in der friedlichen Schweiz, gibt es seit dem 15. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert jedes Jahrhundert einen Bürgerkrieg. Und die brauchen Überhelden, die sie an ihre eigene gemeinsame, vermeintlich gemeinsame Geschichte erinnern. Und die Überhelden sind der Rüti-Schwur und Tell.
Jedes Jahrhundert einen Bürgerkrieg, sagen Sie dann, bis ins 19. Jahrhundert in der Schweiz. Insofern kann man ja aber eigentlich doch sagen, dass dieses Konzept der Eidgenossenschaft ein ziemlich erfolgreiches war, oder? Wenn es trotz dieser Bürgerkriege in der Laden nicht auseinandergegangen ist?
Sie müssen sich die Schweiz im 15. und 16. Jahrhundert als so eine Art FIFA vorstellen.
Okay.
Eine Agentur für hochqualifizierte Killer.
Halleluja.
Die sind nach dem Sieg gegen Karl den Kühnen am Ende des 15. Jahrhunderts haben die begehrtesten Soldaten Europas und auch die teuersten. Und die vermieten oder verkaufen oder leasen sie an die Leute, die ihnen am meisten Geld geben. Das sind die Habsburger, das ist Venedig, das ist vor allem Frankreich. Und das ist 250 Jahre lang sozusagen das Unique Selling Proposal der Schweiz. Sie sind effiziente Military Contractors, heißt das im modernen Militärjargon. Und vor allem für Frankreich. Sie sind dann auch sehr lange de facto von Frankreich abhängig und von denen kriegen sie sehr viel Geld. Das heißt, auch dafür war die Geschichte von einem heldenhaften Rächer natürlich nicht schlecht.
Um es jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen, Herr Grübner, aus einer Killeragentur des Mittelalters geht eine der heute modernsten und wohlhabendsten Nationen, eben wohlgemerkt ein Nationalstaat, der Welt hervor?
Absolut. Es ist eine kurvenreiche Strecke, ja, wie so oft in den Bergen. Und die Schweiz wird vergleichsweise früh industrialisiert. Im 19. Jahrhundert wird sie Drehscheibe von globalem Rohstoffhandel. Eine Zeit lang werden im 19. und ganz frühen 20. Jahrhundert der allergrößte Teil der Baumwolle und der Seide, die auf der Welt produziert werden, über die Schweiz verkauft. Da ist schon ein bisschen was übrig geblieben in dem schönen, fleißigen Land.
Und das mit der Drehscheibe vielleicht auch, ne? Heute eher eine Drehscheibe für Euros, Dollar, für Finanzprodukte.
Und für Öl. Und vergessen Öl. Sie nicht, dass die Rohstoffwaren in der Schweiz, Glencore und anderes, nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und dadurch entsteht dieses System von diskreten Bankgeheimnissen und einer Vernetzung mit der Welt, ohne allzu sehr sich Regeln unterwerfen zu müssen. Das heißt, die Schweiz ist ein sehr erfolgreiches Offshore-Territorium und in gewisser Weise ist sie das ja bis heute.
Von Wilhelm Tell zur internationalen Drehscheibe. Ein ganz schöner Weg, den die Schweizer gegangen ist. Und Valentin Grübner hat den für uns nochmal eben mit uns nachvollzogen. Danke fürs Gespräch, Herr Grübner.
Danke Ihnen.
Also wir haben jetzt schon gelernt, dass die Schweiz sehr gut darin ist, die eigene Geschichte als eine Unabhängigkeitsgeschichte zu erzählen. Frei von Habsburg, frei vom Reich und bis heute zum Beispiel ja auch frei von NATO und frei von Europäischer Union. Obwohl mitten in Europa. Matthias, das ist schon irgendwie interessant, oder?
Ja, also das Beharren auf Eigenständigkeit, das ist zumindest mal erstaunlich. Das ist aber für die Menschen in der Schweiz offenbar ein sehr, sehr hohes Gut. Genauso wie die direkte Demokratie mit vielen Referenden und einer hohen Beteiligung des Volkes an den politischen Entscheidungen. Damit einher geht die immerwährende Neutralität. Auch das ist ein Mythos, der sich um die Schweiz rankt. Aber das ist angesichts der momentanen Sicherheitslage vielleicht doch etwas bröckelig geworden.
Ja, inwiefern könnte das bröckeln?
Naja, es gibt Stimmen in der Schweiz, die eine Annäherung zumindest an NATO und EU befürworten. Da ist zum einen die militärische Bedrohung durch die Russische Föderation. Dem könnte die Schweiz alleine nichts entgegensetzen. Und da sind zum anderen die extrem hohen Zölle der USA. Sie belasten die Handelsbeziehungen und die Schweiz muss Ausschau halten nach Alternativen. Und da käme dann zum Beispiel die Europäische Union ins Spiel. Ein neuer Vertrag zwischen EU und Schweiz ist gemacht und beide Seiten sind ein wenig enger aneinander gerückt.
Tja, unabhängig und neutral, geht das eigentlich noch für die Schweiz? Wo steht das Land heute? Besprechen wir es mal mit einem, den ihr schon öfter hier in einer Stunde History hören durftet, gerne zur Geschichte Italiens, aber er ist eben auch schon lange Professor an der Uni Freiburg in der Schweiz und kennt sich deshalb auch in der Schweizer Geschichte und Gesellschaft ganz gut aus. Historiker Volker Reinhardt, grüße Sie, Herr Reinhardt.
Ich grüße ebenfalls und vielen Dank, dass Sie mich zur Schweiz anhören.
Ja, so haben wir das vor. Und wir wollen nochmal nachfragen bei Wilhelm Tell, beim Rütlischwur. Die Schlacht am Morgarten, mit der haben wir heute mal angefangen, Herr Reinhardt. Weiß in der Schweiz jeder was mit diesen Begriffen anzufangen?
Das ist eine interessante Frage, die man schwer beantworten kann. Mhm. Es gibt dafür keine Demoskopien, keine empirisch abgesicherten Untersuchungen. Ich kann nur auf eigene Erfahrung zurückgreifen. In Veranstaltungen für StudienanfängerInnen habe ich solche Fragen öfter gestellt. Bin zu etwas differenzierten Ergebnissen gekommen.
Okay, also
wenn man wahrscheinlich mit einem Mikrofon auf die Bahnhofstraße in Zürich oder hier in Fribourg in der Innenstadt herumlaufen würde, würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, Wilhelm Tell hat es selbstverständlich gegeben. Und die mit der Schwur auf der Rütli-Wiese, mit dem dann die Befreiung von der habsburgischen Tyrannei beginnen sollte, den hat es auch gegeben. Vor allen Dingen Tell, der ja, darüber brauchen wir uns nicht zu verständigen, eine Sagengestalt ist, die auch sehr spät auftaucht, erst in den 1470er Jahren überhaupt Erwähnung findet, wird, glaube ich, von vielen für real gehalten. Und ich habe auch den Verdacht, also einen sehr harmlosen Verdacht, dass das vielleicht auch in der Volksschule, in der Primarschule, wie man in der Schweiz sagt, im Unterricht so gelehrt werden könnte.
Mhm. Das heißt, Sie haben es ja selber gesagt, Herr Reinhardt, dass das im Grunde Mythen sind, die im Nachhinein konstruiert worden sind, um sich die Schweiz irgendwie ja eben etwas legendenhaft aufzubauschen. Das ist nicht wirklich präsent?
Da muss man auch wieder differenzieren. Ja. In Bildungsschichten höheren Grades, also in den Bildungseliten, ist das präsent.
Klar.
Es hat vor einiger Zeit von Seiten des hochangesehenen Historikers Roger Sablonnier eine brutale Zertrümmerung aller Mythen gegeben. Sablonnier hat meines Erachtens überzeugend nachgewiesen, dass 1291 gar nichts passiert ist, dass also dieser berühmte Bundesbrief ein späteres Formular gewesen ist. Aber darüber sind die Meinungen noch nicht endgültig gemacht. Aber die Basiserzählung, nein, die ist in Kreisen, die Kontakt zur wissenschaftlich aufbereiteten Geschichte haben, als Mythos erwiesen, was einerseits eine Relativierung ist, aber man kann das auch als Aufwertung verstehen. Wir werden ja auf diesen Historikerstreit in Anführungsstrichen von 2015 noch zu sprechen kommen.
Ja, was war da los? 2015, Sie sagen es, da gab es beinahe sowas wie einen Historikerstreit in der Schweiz. Worüber wurde gestritten?
Ja, der Begriff Historikerstreit ist vielleicht ein etwas zu großes Wort für die Debatten. Das war ein interessantes, vor allem amüsantes Geplänkel, vor allem zwischen sehr geschätzten Historiker Thomas Meissen und dem nationalkonservativen Politiker Christoph Blocher, der als intellektueller Schlagabtausch sogar in einer großen Boulevardzeitung Resonanz fand. Also hier ging es ans Eingemachte, wirklich ans Selbstverständnis der Schweiz. Dabei ging es um zwei eng miteinander verknüpfte Fragen. In welchem Maße verfälschen die Mythengeschichte? Sind also Geschichte plus ein großes X? Und wie erlaubt oder irreführend ist die Heranziehung? Und man kann sagen, Instrumentalisierung dieser Mythen für die Probleme in der Gegenwart.
Mhm.
Für die nationalkonservative Seite sind Mythen ein legitimes Narrative, also eine legitime Erzählung. Auch und gerade, wenn sie vom realen Geschichtsverlauf abweicht, dann zeigen diese Mythen, welche Werte, in denen die Geschichte bestimmenden Kreisen lebendig war, an welchen Idealen sie sich orientiert haben. Also man kann die Mythen durchaus als nicht im engeren Sinne faktenhistorisch genau ansehen, aber eben doch als ein Leitbild, als eine übergeordnete Orientierung, gewissermaßen wie die Geschichte im Idealfall hätte sein sollen.
Mhm.
Von der anderen Seite betrachtet sind diese Mythen eine Verfälschung und auch eine Irreführung der Gegenwart, weil sie ein in den Augen dieser Historiker falsches Sonderbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer erwecken. Wir waren immer anders, wir haben immer einen besonderen, abweichenden, eigenen, besseren Gang durch die Geschichte eingeschlagen.
Ja.
Wir haben uns immer vor bestimmten unheilvollen Konstellationen geschützt und von ihnen ferngehalten.
Also wenn es um die Werte geht, Herr Reinhardt, die Sie ansprechen, die da vermittelt werden sollten, dann ist es genau das, ja, dass die Schweiz eben dieses Land des Sonderwegs ist, das sich immer als kleinerer von den Größeren befreien konnte.
Ja, also damit soll sicherlich und wird auch ein bestimmtes Geschichtsbild erzeugt, dass die Schweiz um 1300, in der Zeit, in der diese Mythen ja mehr oder weniger spielen, von sehr aggressiven feindlichen Nachbarn umgeben war, sich wehren musste. Das ist ja auch die Tellererzählung gegen den tyrannischen Landvogt.
Mhm.
Und das überträgt man mehr oder weniger maßstabgetreu dann auf die 2020er Jahre, vor allem auf den supranationalen Zusammenschluss der EU, der Schweiz ihre Souveränität wegnehmen wird. Man zitiert sogar eine sehr alte Formel, fremde Richter der Schweiz vorschreiben wird. Dagegen haben sich die Urorte der sich allmählich herausbildenden Eidgenossenschaft sehr früh gewehrt. Sie wollten, wie damals in Europa üblich, regionale Eliten allgemein ihre Angelegenheiten unter sich regeln und keine fremden Vorgesetzten haben. Also die alten Mythen werden nahtlos auf die Gegenwart übertragen.
Und das heißt, da wird dann die Europäische Union mit den Habsburgern gleichgesetzt?
Ja, mehr oder weniger.
Ja.
Zumindest mit dem Versuch, Souveränität einzuschränken. Was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Ich meine, die EU hat ja auch bestimmte Rechte, die die Nationalstaaten abgetreten haben. Natürlich.
Stimmt, ja.
Friedlich und freiwillig abgetreten haben. Aber man suggeriert eine Wiederholung der Geschichte im Sinne von einer weitgehenden Ähnlichkeit, nicht einer völligen Deckungsgleichheit. Mhm. Also Ursula von der Leyen ist nicht der böse Landvogt, der den Abend hält zum Apfelschuss zwingt. Das sicher nicht.
Nehmen Sie uns doch da vielleicht aber dann auch nochmal in so die aktuelle Gefühlslage der Schweiz mit. Gibt es da tatsächlich Diskussionen darüber, doch nochmal in die Europäische Union einzutreten? Es ist ja irgendwie verrückt, mitten in Europa diesen weißen Fleck zu haben, weil die Schweiz einfach nicht rein will.
Es gibt Kräfte, vor allen Dingen auf der Linken, die für diesen Anschluss votieren. Die Schweiz hatte ja auch zeitweise eine sehr lange eine Anwartschaft, eine ruhende Anwartschaft die man dann wieder aufgehoben hat. Aber das ist in keiner Weise mehrheitsfähig in der Gegenwart. Also man kann das nur schätzen. Ich denke, 80-90%, 90 vielleicht nicht, aber ein sehr hoher Prozentsatz lehnt das ab. Das muss gar nicht mythengetränkte Ablehnung sein, sondern die Erfahrung, dass es hier sehr kurze Wege in der Verwaltung, schnelle, effiziente Bürokratie gibt und dass man nicht noch eine höhere bürokratische Instanz über sich braucht. Also, dass die Skepsis gegenüber der EU kann von allen möglichen Ressentiments, auch von Mythen genährt sein, aber sie kann eben auch aus einer praktischen Erfahrung entspringen, dass dieses Land eben doch, subjektives Statement von meiner Frau und mir nach 33 Jahren, wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und dass man keine zusätzlichen Entscheidungsinstanzen darüber stülpen muss. Historiker sind miserable Orakel, die schlechtesten Propheten, die man sich denken kann, weil Geschichte, Aufbruch uns unbekannt ist. Aber ich würde sagen, auf absehbarer Zeit ist das ganz sicher nicht zu erwarten.
Selbst wenn der Druck von außen vielleicht größer wird, schauen wir uns an, wie sich die weltpolitische Lage verändert. Die USA, die auch die Schweiz mit Zöllen traktieren und eine andere Sicherheitslage, über die wir in Europa sprechen müssen. Sind das keine Themen für die Schweizerinnen und Schweizer?
Oh, das sind Themen und sehr aktuelle Themen sogar. Und die Neutralität, die ja auch Teil eines Geschichtsmythos ist, wird intensiv diskutiert. Auch sie spielt in diesem kleinen Historiker-Streitchen, würde ich mal eher sagen, eine Rolle. Christoph Blocher meinte, wir sind seit 1515 neutral. Die Schweiz hat damals eine große Schlacht in Norditalien verloren. Man kann sich kaum vorstellen, aber die Eidgenossen beherrschten damals Mailand und Norditalien. Und das ging dann an Frankreich verloren. Für die konservative Seite beginnt also diese Neutralität schon 1515, ist also ein halbes Jahrtausend alt. Man hat zu Recht dagegen ins Feld geführt, dass die Schweiz noch jahrhundertelang Söldnerkontingente an alle möglichen Mächte verkauft hat, also gegen Sold verkauft hat, an Frankreich vor allem, aber auch an Spanien, an Neapel und so weiter. Diese Neutralität wird intensiv diskutiert, aber ich glaube, sie ist nicht in Frage gestellt. Es ist vielleicht eine Neutralität 2.0 oder eine Neutralität Light, die Zusammenarbeit mit anderen Militäreinheiten, mit der NATO zum Beispiel, nicht ausschließen wird. Aber eine Aufgabe der Neutralität käme nah an eine Aufgabe von Identität heran. Mhm. Und das glaube ich nicht. Das ist genauso wenig zu erwarten wie ein Anschluss an die EU. Aber wie gesagt, Historiker sind miserable Propheten.
Dann schauen wir mal, was draus wird. Aber Neutralität Light nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Bei Ihnen, Volker Reinhardt, hier im Gespräch in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, ich danke auch.
Jetzt haben wir mit Professor Reinhardt diese Neutralität der Schweiz schon mal gerade auf die Probe gestellt, wobei er sie jetzt noch nicht so richtig wanken sieht. Aber Matthias, bei dir weiß ich, du siehst sie schon so ein bisschen in Frage gestellt, ne?
Ja, so ein bisschen schon. Also die Schweiz, die wird wegen ihrer Geschichte immer etwas anders sein als andere Länder in Europa. Aber diese immerwährende Neutralität oder der Mythos vom sicheren Hafen für ausländisches Geld, die lassen sich, glaube ich, nicht mehr lange in ihrer Reihenform aufrechterhalten. In Skandinavien zum Beispiel hat die Aktualität Finnland und Schweden zum NATO-Beitritt bewogen. Und die österreichischen Nachbarn denken ebenfalls darüber nach. Das wird an den Menschen der Schweiz nicht ganz spurlos vorbeigehen, genauso wie die neue Handels- und Zollpolitik der Vereinigten Staaten. Die trifft die Schweiz mit besonderer Härte und könnte Arbeitsplätze und Wohlstand kosten. Also, es gibt schon die ein oder andere Diskussion in der Schweiz, aber die praktische Politik, also Beitritt zur NATO oder zur EU, die steht im Moment jedenfalls, glaube ich, das nicht ernsthaft zur Debatte.
Aber wer weiß, vielleicht wird diese kleine, ewig unabhängige Schweiz doch nochmal Teil von etwas Größeren. Dieses Verhältnis, ne, von klein zu groß, ist im Grunde auch nächstes Mal Thema in einer Stunde History. Groß ist dann das Imperium Romanum, das Römische Reich. Viel größer geht's auch gar nicht mehr. Und klein sind dann die britischen Kelten und ihre Anführerin Boudica. Ein ganz spannendes Stück europäische Geschichte, das wir da nächste Woche für euch dabei haben. Markus Dichmann ist mein Name. Bis dahin, ich freue mich schon auf euch. Eine schöne Woche.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.